Am nächsten Tag wurde ich von schreienden Babys geweckt. Mein Schädel brummte, mein Körper war schweißnass und mein Mund fühlte sich staubtrocken und verkrustet an. Vom widerlichen Geschmack und Geruch in meinem Mund wurde mir fast übel. Ich blinzelte und sah Dutzende Ukrainer um mein Bett herumwuseln und hektisch miteinander reden. Es war unerträglich. Ich setzte mich auf und stellte fest, dass ich mich mit meinen Wanderschuhen schlafen gelegt hatte. Ich öffnete die Schnürsenkel und spürte beim Ausziehen ein fieses Brennen an meinen Füßen. Die Socken klebten an der Haut und es fühlte sich an, als steckten meine Mauken in einem Feuerameisennest. Was ich sah, als ich die Socken abpellte, erinnerte nur noch entfernt an menschliche Füße. Sie waren übersät mit riesigen Blasen. Ich stand auf und humpelte wie auf heißen Kohlen in Richtung Badezimmer. Dort nahm ich meinen Ohrring aus dem Ohrläppchen, setzte mich auf den geschlossenen Klodeckel und stach mit dem Verschluss jede Blase einzeln auf. Zwischendurch würgte ich, wobei ich mir nicht sicher war, ob das vom Kater oder von den Schmerzen an meinen Füßen kam. Es war gerade mal mein zweiter Reisetag und ich fühlte mich bereits wie nach 3 Wochen Überlebenskampf in der sibirischen Tundra. 500 € für diese Drecksschuhe! Wobei, meine Schwester hatte mir noch gesagt, dass man Wanderschuhe erst einlaufen muss, bevor man sie länger tragen kann. An der Rezeption holte ich mir erstmal einen Kaffee und ein Sprudelwasser, um wieder etwas auf Spur zu kommen. Ich setzte mich in den Eingangsbereich des Hostels, schaute ein bisschen umher, während ich mit kleinen Schlucken abwechselnd Wasser und Kaffee trank und erkannte auf einmal die junge Frau wieder, die mich in der vergangenen Nacht an der Rezeption nach dem Weg zum Badezimmer gefragt hatte. Doch irgendetwas war anders an ihr. »Entschuldigung?« fragte ich sie. »Hattest du nicht gestern Nacht noch Haare auf dem Kopf?« Sie setzte sich zu mir und sagte mit einem starken französischen Akzent, »Ja, wie gefällt dir mein neuer Look?« All die Jahre, in denen ich mit meinen 4 Schwestern aufgewachsen war, hatten mich auf diese Frage vorbereitet. »Ich finde, er betont sehr deine Augen«, erwiderte ich. Sie lächelte. Ihre Augen begannen noch ein wenig mehr zu funkeln, und ein leichter Hauch von Verlegenheit überzog ihre Wangen. »Merci«, sagte sie leise, bevor sie mir mit Blick auf meine geschundenen nackten Füße ein paar Utensilien reichte, mit denen ich meine Füße notdürftig verarzten konnte. »Das sollte helfen«, fügte sie hinzu und blickte mich aufmunternd an. »Ich bin übrigens Estelle.« Nachdem ich mich ebenfalls vorgestellt hatte, beschlossen wir gemeinsam, die Stadt zu erkunden. Ich hatte zwar einen straffen Zeitplan und wollte so schnell wie möglich weiter zu meiner Freundin nach Thailand, aber ich wollte auch die Reise genießen und etwas von der Welt sehen. Budapest war eine Stadt, die ich noch nie zuvor besucht hatte, und ich wollte die Gelegenheit nutzen, sie kennenzulernen. Also machte ich mich mit Estelle auf den Weg, die Straßen der Stadt zu entdecken. Bei Tag hatte Budapest einen ganz anderen Charme als in der Nacht. Von den Geräuschen aus den Bars und des pulsierenden Nachtlebens war nichts mehr zu hören. Stattdessen bildete das lebendige Treiben der Stadt den Soundtrack. Das Rauschen des Wassers der Donau, die geschäftigen Geräusche der Märkte und das Summen der Gespräche in den belebten Straßencafés. Die majestätischen Bauten, die bei Nacht geheimnisvoll und ehrfurchtgebietend wirkten, strahlten im Tageslicht eine freundliche Wärme aus. Der Duft von gebratenem Fleisch und frisch gebackenem Brot lag in der Luft. Ich lief barfuß, da meine Füße es nicht überlebt hätten, auch nur einen weiteren Schritt in den 500-Euro-Stiefeln zu machen. Irgendwann verschwand Estelle in einen kleinen Supermarkt und kam mit 2 Weinflaschen zurück. Wir setzten uns ans Ufer der Donau, wo das Wasser sanft gegen die Steine plätscherte und ein kühler Wind über dessen Oberfläche strich. Die Uferpromenade war belebt. Familien spazierten dort entlang, Radfahrer fuhren vorbei und Straßenkünstler stellten ihre Talente zur Schau. Während wir dort saßen und tranken, erzählte Estelle mir von ihrem Leben. Sie war 22 Jahre alt und kam, wie ich anhand ihres Akzents schon vermutet hatte, aus Frankreich. Nach der Schule hatte sie eine Zeit lang als Model gearbeitet. Das war eine aufregende Phase gewesen, schwärmte sie, voller Glamour und Reisen. Doch nach einer toxischen Beziehung mit ihrem Modelagenten hatte sie Frankreich den Rücken gekehrt. Seit 2 Jahren reiste sie nun durch Europa und war ihr eigener Manager. Ich fragte sie, ob sie immer noch modelte. Sie lächelte und antwortete: »Ja, in gewisser Weise schon.« Bevor ich nachfragen konnte, zückte sie schon ihr Handy und hielt es mir unter die Nase. Während ich auf den Bildschirm starrte, spürte ich, wie mein Gesicht heiß wurde. Auf dem Bildschirm sah man einen OnlyFans-Account, der offensichtlich ihr gehörte. Auf mehreren Fotos posierte Estelle gänzlich unbekleidet in eindeutigen Stellungen. Estelle beobachtete meine Reaktion genau und fragte: »Gefällt dir das?« Ich war total überfordert mit der Situation, da ich es nicht gewohnt war, dass Frauen mir so kurz nach dem Kennenlernen Nacktbilder von sich zeigten. Das Einzige, woran ich denken konnte, war, wie ich das meiner Freundin später am Telefon erklären sollte. »Hey, Prinzessin, übrigens, ich bin jetzt losgereist und habe schon einiges gesehen, zum Beispiel die Brüste einer anderen Frau.« Um das Thema etwas professioneller anzugehen, fing ich an, ihr Fragen zu ihrem Geschäftsmodell zu stellen. »Es ist ganz einfach«, begann sie. »Meine Videos können nur von Abonnenten gesehen werden. Die zahlen einen festen monatlichen Betrag. Zusätzlich verdiene ich noch Geld mit besonders exklusiven Videos, für die ich mehr verlange. Außerdem sind unter den Abonnenten viele Leute, die extra viel Geld zahlen, um mit mir zu chatten.« Ich fühlte mich an die Zeit an der Uni zurückerinnert, als ich an meinen eigenen Geschäftsideen tüftelte. Aus dem Blickwinkel betrachtet doch ganz interessant und unverfänglicher. »Was muss man tun, um mit so etwas erfolgreich zu werden?«, fragte ich sie. Ihre Begeisterung für das, was sie tat, erinnerte mich an meine eigenen Anfänge. Sie sprach von der Notwendigkeit, ständig hochwertige Inhalte zu erstellen und wie wichtig es sei, nah an ihren Fans zu bleiben. Sie erzählte, wie sie ihre Social-Media-Kanäle nutzte, um ihre Abonnenten auf OnlyFans aufmerksam zu machen, und wie sie durch die Fokussierung auf eine spezielle Nische, Bondage, einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hatte. Dann wurde sie ernster und sprach von dem Ziel, das sie antrieb. »Eines Tages werde ich vor dem Aus meines ehemaligen Agenten, vor seiner Familie und seiner Ehefrau in einem dicken Ferrari vorfahren, um ihm zu zeigen, was er an mir verloren hat. Das ist mein größter Wunsch.« Allmählich wurde es dunkel. Wir zogen durch die Bars und verwandelten die Nacht in ein einziges langes Abenteuer. Ihr Geschäftsmodell ging mir allerdings nicht aus dem Kopf. Es faszinierte mich, und ich stellte Estelle immer wieder neue Fragen dazu. Ich fand es erstaunlich, wie viel Wissen und Leidenschaft sie in ihre Arbeit steckte. Und ich wunderte mich darüber, dass so eine kleine, schlanke Frau solche Unmengen an Wein vertrug. Zurück im Hostel verabschiedeten wir uns herzlich. Ich wünschte Estelle viel Glück für ihr Business. Es war verrückt, wie ich in so kurzer Zeit so viele verschiedene Leute kennengelernt hatte. Alexandre, der Ukrainer, der mir von seinem Leben im Krieg erzählte. Michele, der Musiker aus Italien, der mir seine Naturklänge vorspielte. Nimrat, der Israeli, der in Budapest auf der Suche nach einer neuen Liebe war. Und jetzt Estelle aus der Erotikbranche, die ich kennengelernt hatte. Vor wenigen Stunden hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich mich so intensiv mit solch unterschiedlichen Menschen unterhalten würde. Diese Begegnungen, so unerwartet sie auch waren, erfüllten mich mit Vorfreude darauf, welche Menschen ich noch auf meiner Reise kennenlernen würde. Am nächsten Morgen telefonierte ich noch halb betrunken mit Benita. Ich erzählte ihr, was am Vorabend alles passiert war. Sie nahm es gelassen. Am Ende diskutierten wir sogar noch eine Weile zum Spaß darüber, ob OnlyFans nicht ein neuer Karrierezweig für mich sein könnte, wenn ich in Thailand war. Nach dem Gespräch wurde mir klar, dass ich weiterreisen musste. Ich konnte nicht mein ganzes Geld in Budapest versaufen. Außerdem hatte ich meiner Prinzessin versprochen, in 90 Tagen bei ihr zu sein. Die Uhr tickte, und ich hatte noch einen langen Weg vor mir. Also zückte ich mein Handy und suchte online nach dem kürzesten Weg nach Thailand. Es gab zwei Möglichkeiten: über die Ukraine und Russland oder über die Türkei. Ersterer wäre, zumindest zum Teil, der umgekehrte Weg, den Alexandre aus der Ukraine geflohen war. Ich hob den Blick, suchte ihn im Schlafsaal und fand ihn wieder gedankenverloren auf dem gleichen Stuhl sitzend, mit einer neuen Flasche Wodka in der rechten Hand. Im traurigen Angesicht Alexandres und vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine schien dieser Weg, die Möglichkeit Nummer 1, keine gute Idee zu sein. Dann also Option 2.